Pink, Trustful, im Domradio. Es ist der erste Montag, also der erste Montag nach Aschermittwoch. Ich weiß nicht, ob und was Sie fasten möchten in der Zeit bis Ostersonntag. Ich für meinen Teil verzichte auf Alkohol und mal ganz ehrlich, nach diesem unfassbar vielen Kölsch den ganzen Fasteleer über, bin ich ein bisschen richtig froh, nichts mehr trinken zu müssen. So, also jetzt noch jedenfalls. Wie das in 2 Wochen aussieht, das gucken wir dann mal. Da wird der Verzicht auf jeden Fall ein bisschen schwieriger. Verzichten an sich, das kombinieren wir ja gerne mal mit der Fastenzeit. Aber Sebastian Knapp, Theologe, Referent in der Erwachsenenbildung im Bistum Mainz, betrachtet das gern auch schon mal ganz anders. Hallo, Herr Knapp.
Hallo, Frau Vorbrot.
Hatten Sie auch so Fasenett, wie das bei Ihnen da heißt, in Mainz, schön gefeiert?
Ja, auf jeden Fall. Also ich persönlich wohne ja in Mannheim, aber als Angestellter des Bistums Mainz geht natürlich am Rosenmontagsumzug kein Weg vorbei. Und da bin ich natürlich auch nach Mainz gefahren.
Und fasten Sie auch irgendwas? Worauf verzichten Sie denn jetzt?
Ja, ich persönlich versuche ein bisschen auf das Koffein zu verzichten, weil ich merke, dass ich sehr viel Kaffee gerade in der Arbeitszeit zu mir nehme. Und da so ein bisschen mal zu schauen und zu reduzieren, für mich ganz sinnvoll.
Da kriegt man angeblich Kopfschmerzen, wenn man immer Kaffee trinkt und dann nicht mehr. Ist das bei Ihnen auch so?
Noch hält es sich in Grenzen tatsächlich, aber ich versuche dann so ein bisschen auf Tee umzusteigen. Ich glaube, der Placebo-Effekt hilft da auch.
Also Klima, Auto und CO2-Fasten, das sind ja so aus Schöpfungssicht, denn auf die Schöpfung wollen wir ja gucken, sind das da wichtige Elemente, solche Fastenelemente einzubauen?
Also diese Phänomene sind ja immer mehr im Kommen. Gerade Autofasten und CO2-Fasten sind ja wirklich so Dinge, die immer mehr zunehmen. Auch die Aktion Klimafasten, die ja von verschiedenen Landeskirchen und Diözesen getragen wird, ist ja da führend und wird ja immer größer jedes Jahr. Und ich würde schon sagen, dass das da eine Rolle spielt, ja.
Und wenn wir das machen, arbeiten wir dann auf irgendwas ganz Ursprüngliches aus der Bibel hin?
Ja, das ist ja immer so ein bisschen die Sache. Oft wird Fasten ja irgendwie gleichgesetzt mit dem persönlichen Verzicht und dieses sich bewusst machen, von was ist man überhaupt abhängig und sich auf sich selbst wieder zu blicken. Aber es gibt natürlich auch immer noch diese andere Dimension, die da im Mittelpunkt steht, nämlich dieser Blick hin, dass man halt schaut, wie ist es denn eigentlich in der Genesis zum Beispiel? Und gerade der klassische Fleischverzicht ist da natürlich zu nennen, genau.
Ja, also Fleisch, Karnevale, Fleisch, AD, generell mit dem Fleischverzicht ist es ja so, Sie sind auch Referent im Institut für Theologische Zoologie, da geht es ja viel auch um Tiere und um Schöpfung. Haben denn die Menschen in der Bibel schon immer Tiere gegessen?
Genau, das ist nämlich gar nicht von Anfang an so. In der Genesis ist es tatsächlich noch so, dass der Mensch eigentlich vegan lebt im Paradies und ein friedliches Zusammenleben mit den Tieren quasi pflegt. Und das Fleischessen an sich ist erst eine Folge der Vertreibung aus dem Paradies. Gerade mit der Geschichte der Arche Noah verbunden, wo quasi Noah dann am Ende die Erlaubnis bekommt, dass er sich von allem ernähren darf und quasi alles Lebendige, das sich regt, soll euch zur Nahrung dienen, alles übergebe ich euch wie die grünen Pflanzen. Da gibt Gott dann quasi die explizite Erlaubnis in der Genesis, Fleisch zu essen. Aber es ist nicht von Anfang an so.
Das ist eigentlich eine schlechte Idee, oder?
Ja, wie man heute sieht, glaube ich schon, dass es eine schlechte Idee ist. Weil es diesen Bund, den Gott ja mit den Menschen und den Tieren schließt, in der Arche Noah-Geschichte, mit dem Regenbogen, die kennen ja bestimmt viele die Geschichte, ja, finde ich, massiv untergräbt, dadurch, dass der Mensch sich halt nicht an gewisse Grenzen hält, sondern halt rücksichtslos zurückgreift auf die Natur und die Schöpfung.
Wenn man jetzt auf Tiere essen verzichtet, vielleicht auch nicht nur in der Fastenzeit, was außer Verzicht eben sehen denn Sie da noch drin? Was ist der Gewinn für alle?
Also ich persönlich sehe da drin, dass ja ein gewisser, wie wir ja sehen, dass wir mehr verbrauchen, als die planetaren Grenzen hergeben und dass wir gerade durch diesen Verzicht, dass der existenziell wichtig sein wird, um die menschliche Zivilisation zu erhalten. Und ich persönlich beschäftige mich ja sehr viel mit dem christlichen Osten. Und da hat dieser ganze Fleischverzicht nochmal eine ganz andere Bedeutung, weil man halt gerade damit diesen Schöpfungsfrieden wiederherstellen will. Es ist gerade so im Fokus quasi, dass man wieder zurückkommt zu diesem Ursprungszustand, der quasi in der Genesis noch herrscht und deswegen auch auf Fleisch verzichtet. Deswegen ist es sehr weit verbreitet, dass Mönche und Nonnen in der Orthodoxie oder Schwestern auf Fleisch dauerhaft verzichten und damit quasi schon ein bisschen dieses Friedensreich am Ende der Zeit wieder schon nach vorne zu ziehen. So ist es zum Beispiel beim ökumenischen Patriarchat, also beim ökumenischen Patriarchen in Istanbul oder in Konstantinopel, wie das ja in der Orthodoxie noch genannt wird, üblich, dass es dort zu essen nur vegane Produkte oder zumindest vegetarische Produkte gibt.
Das heißt, da sind die Orthodoxen den anderen, den westlichen Katholiken voraus?
Ich glaube, voraus ist ja immer so, also ich würde ja gar keine Wertung mit reinbringen wollen, persönlich. Ich glaube, der Fokus ist halt ein bisschen ein anderer. Ich habe immer den Eindruck, im Westen schaut man, wenn es um das Thema Fasten geht, sehr oft so auf dieses, ich schaue auf mich, ich versuche meine persönlichen Abhängigkeiten zu schauen, wohingegen in der Orthodoxie der Fokus eher in der Überwindung dieser Ich-Zentriertheit besteht, eher in dieses Einordnen in die persönlichen, in die Verflechtung, die man in die Welt hat und damit so ein bisschen den eigenen Egoismus zu überwinden durch den Verzicht und die Askese.
Und wenn man jetzt in den orthodoxen Gebieten quasi das halbe Jahr vegan lebt wegen der vielen Fastenzeiten, ist das denn dann auch vorteilhaft für die Tiere generell, die im Osten leben?
Das ist natürlich immer eine schwierige Frage. Also ich glaube, gerade im Osten, es gibt ja oft die Straßenhunde in Rumänien, die ja unter sehr problematischen Bedingungen leben, ist ja häufig ein Thema. Ich glaube, da ist noch so ein bisschen ein Zwiespalt zwischen den persönlichen Haltungen. Aber das ist ja bei uns im Westen auch nicht anders. Also ich glaube, dass es überall problematische und sinnvolle Dinge gibt. Aber ich glaube, von einem Vorteil kann man, glaube ich, nirgendwo auf der Welt für Tiere sprechen.
Sebastian Knapp, Theologe und unter anderem Referent beim Institut für Theologische Zoologie. Fasten, sagt er, muss keine selbst auferlegte Strafe oder Selbstgeißelung sein. Das hilft uns nämlich auch, den Respekt vor allen Geschöpfen wiederzufinden. Der Verzicht, den wir da üben, gibt der Natur ihre Würde zurück. Danke, Herr Knapp, fürs Gespräch und gutes Gelingen weiterhin beim dem Fasten Positives abgewinnen.
Danke, vielen Dank für das Gespräch.
Tschüss.